den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Gibt es ein Zurück hinter die Globalisierung? Diese Frage wird in Zeiten aggressiver Zollandrohungen und neonationalistischer Heilsversprechen gerade sehr nervös diskutiert. Unser heutiger Artikel aus dem Hamburgischen Korrespondenten vom 11. Juni 1925 belegt, dass die wechselseitige Verflechtung von Volkswirtschaften indes durchaus eine lange Geschichte hat. Selbst in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, erfahren wir dort, bezog das weithin isolierte Deutschland wesentliche Komponenten seiner Grundnahrungsmittel aus nahezu allen Ecken des Globus. Autarkie war auch schon damals eher eine sehr vage und bei Lichte wenig verlockende Fantasie von Nationalökonomen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten. Es liest Rosa Loy.
Wer schafft unser täglich Brot? Die ganze Welt auf dem Frühstückstisch. Im letzten Jahrzehnt hat der Deutsche wie in einem Gefängnis gelebt. Unser Land steht deshalb gegenwärtig unter einer wahren Epidemie des Drangs in die Ferne. Niemals sind so viele Auslandsreisen unternommen worden wie heute. Der Drang in die Ferne geht über das deutsche Mittelgebirge, über die deutschen Alpen, die deutschen Seeinseln weit hinaus. Alle Welt will woanders gewesen sein, ausländische Luft atmen, einmal etwas anderes, eben Ausländisches sehen. Infolge der finanziellen Beengtheit der breitesten Volksschichten verwirklicht sich dieser Drang in die Ferne doch nur für einen verhältnismäßig geringen Teil der Bevölkerung. Und doch atmen auch sie in weiterem Sinne Auslandsluft. Zwar gehen sie nicht ins Ausland, aber das Ausland kommt zu ihnen. Ausländische Sonne und ausländische Luft sind ja in den goldgelben Schalen der Bananen eingeschlossen, verbergen sich hinter dem polierten Rot beliebter Apfelsorten und im strahlenden Gelb der Zitronen. Das Ausland mischt sich aber auch überall dort in unser Leben ein, wo wir es wirklich nicht vermuten. Es ist auch in der Großstadt möglich, dass jemand in ein Butterbrot hineinbeißt, das aus deutschem Getreide gewonnen ist. Es ist aber durchaus nicht unwahrscheinlich, dass an dem bescheidenen Butterbrot mehrere Erdteile mitgewirkt haben. Der Roggen, aus dem es gebacken ist, könnte aus Deutschland stammen, könnte aber ebenso gut auch im asiatischen Russland, in Argentinien oder in den Vereinigten Staaten von Amerika gewachsen sein. Das Statistische Reichsamt gibt monatliche Nachweise über den auswärtigen Handel Deutschlands heraus. Der Inhalt ist auf den ersten Blick, äußerlich betrachtet, ebenso langweilig wie der Titel. Es ist monatlich eine Broschüre von über 150 Seiten mit lauter Ziffern. Aber in diesen Ziffern kommt unser ganzes Leben von morgens bis Mitternacht, von der Wiege bis zum Grabe zum Ausdruck. Wer einmal über die Frage nachdenkt, wer schafft unser täglich Brot, erfährt aus dieser trockenen Schrift Dinge, die das höchste Erstaunen hervorrufen müssen. Nicht nur der deutsche Landwirt, nein, die ganze Welt hat dafür gesorgt, dass wir uns an den Frühstückstisch setzen können. Die deutsche Landwirtschaft schafft selbstverständlich den weitaus größten Teil unseres Brotes und anderer wichtiger Nahrungsmittel. Wir wissen aber auch alle aus der Kriegszeit, dass sie uns nicht vollständig ernähren kann, wenn man auch in Betracht ziehen muss, dass sie während des Krieges infolge des Mangels an Menschen und Tieren unter besonders erschwerten Umständen arbeiten musste. Ein Teil unserer landwirtschaftlichen Hochschullehrer ist allerdings der Überzeugung, dass Deutschland sich bei intensiver Landwirtschaft selbst ernähren könnte. Wissenschaftlich wird sogar hin und wieder die These vertreten, dass unser Boden für die Ernährung einer 100-Millionen-Bevölkerung ausreichen würde, wenn er eben nach dem jetzigen Stand der landwirtschaftlichen Wissenschaft intensiv bearbeitet würde. Das würde natürlich bedeuten, dass von Konstanz bis Königsberg und von Emden bis Gleiwitz jeder Fleck deutscher Erde systematisch für Ernährungszwecke ausgenutzt würde. Der Weg zu diesem wissenschaftlichen Ideal würde Agrarreformen vollkommen neuartigen Charakters voraussetzen und unter großen finanziellen Opfern in einem Jahrzehnt vielleicht auch zum Ziele führen. Wahrscheinlich nähern wir uns diesem Ziele, aber unter den gegebenen Verhältnissen so langsam, dass wir von ihm viele Jahrzehnte entfernt sind und uns aus der Abhängigkeit vom Auslande für unsere Ernährung nicht frei machen können. Die Publikation des Statistischen Reichsamtes erzählt uns darüber außerordentlich interessante Dinge, auch über die Lebensmittel, die von der deutschen Landwirtschaft erzeugt werden. In dem laufenden Jahre hat Deutschland im Auslande viel mehr Weizen als Roggen erworben. Das bedeutet, dass breitere Schichten der Bevölkerung zu besseren Brotsorten übergegangen sind. Noch 1923 waren wir ausgesprochene Roggenkunden aller Getreide erzeugender Länder. Heute haben wir uns in die bessere Weizenkundschaft aufgeschwungen. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres bezogen wir rund 800.000 Doppelzentner Roggen aus dem Auslande gegen 1,6 Millionen in der gleichen Zeit des Vorjahres, während unsere diesjährige Weizeneinfuhr bis einschließlich April fast 4 Millionen Doppelzentner gegen nur 1 Million des Vorjahres ausmachte. In Geld ausgedrückt führten wir in diesem Jahre bisher für 22 Millionen Mark Roggen und für 124 Millionen Mark Weizen ein. Den Roggen erhielten wir aus 10 Ländern, und zwar Belgien, Frankreich, Italien, Holland, Rumänien, Russland, Argentinien, Kanada, den Vereinigten Staaten und sogar aus Österreich. An der Weizeneinfuhr waren sogar 14 Staaten beteiligt, und zwar Frankreich, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Holland, Rumänien, Russland, Britisch-Indien, Argentinien, Kanada, Mexiko, Chile, die Vereinigten Staaten und Australien. Allein also, wenn wir das Brot und das Rundstück in die Hand nehmen und uns in unserer Fantasie ausmalen möchten, wo sie als Ähren in der Sonne gereift sein mögen, können wir in Gedanken über die ganze Welt getragen werden. Nur den schwarzen Erdteil müssen wir ausschalten. Wenn wir uns Butter auf das Brot streichen, wird die Sache noch verwickelter. Das Statistische Reichsamt erzählt uns, dass wir die Butter aus 21 Staaten erhalten haben. Sie sollen nicht alle aufgezählt werden. Aber es ist doch sehr interessant, dass wir Butter nicht nur aus Dänemark, Holland, unseren wichtigsten Lieferanten, sondern auch aus Danzig, Sibirien, den Vereinigten Staaten, Argentinien und sogar aus Neuseeland erhalten. Und zwar steht Neuseeland der Menge nach in der Liste der 21 Länder sogar an 8. Stelle. Eier von Federvieh und Federwild, wie es amtlich heißt, bekommen wir sogar aus 27 Ländern. Und zwar legen am fleißigsten für uns die Hühner Hollands, Italiens, Ostpolens, das sind die Korridorhühner, Dänemarks, Ungarns und Bulgariens, der Wichtigkeit nach in dieser Reihenfolge. Das Ei auf dem Frühstückstisch kann aber auch in Russland, in England, in Ägypten, in Argentinien, in der Türkei und in China gelegt sein. Diese wenigen Tatsachen erweisen schon, dass Auslandsbeziehungen bei den gebräuchlichsten Mahlzeiten in unser Leben hineinreichen. Alle Welt verdient an uns und arbeitet für uns, aber die amtliche Broschüre erweist natürlich auch, dass die Deutschen ihr Geld in der Arbeit für die ganze Welt verdienen.
Das war's von den Handelsverflechtungen 1925. Spreche ich in mein in China produziertes Mikrofon, das an einem in Amerika aus Komponenten aus China zusammengebauten Computer dranhängt. Da beiß ich doch erstmal ins Roggenbrötchen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.